Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Früher in der vorindustriellen Gesellschaft haben ja im Prinzip 80% der Menschen auf dem Land gelebt.
Im Großen und Ganzen siedeln wir immer weiter raus. Wir nehmen damit den Raum für Tierarten, für Pflanzenarten. Das ist alles nicht besonders günstig. Da sind sich die Biologen und die Naturwissenschaftler auch weitgehend einig.
Also das Ganze darf man nie vergessen, hat auch sehr viel mit sozialer Abgrenzung zu tun.
Der Mensch ist ein Naturwesen und nicht so gelagert sind, dass wir Natur als einen Anziehungsfaktor sehen können. Auch das verbinden die Leute mit dem Land.
Ich würde wirklich den ländlichen Raum aus dieser Verteidigungshaltung befreien wollen.
Und ein Stück weit glaube ich, dass wir auch ein bisschen einen Weg aufzeigen, wie man es in der Zukunft gut machen kann, vielleicht besser machen kann.
Schön hier, oder? Luft zum Atmen. Ein Genuss, draußen zu leben, auf dem Dorf, am Ortsrand. Ein paar Dutzend Meter weiter, da fangen schon die Felder an. Viele träumen davon. Umfragen bestätigen immer wieder, mehr als die Hälfte der Deutschen würde gern auf dem Land leben, in einem Dorf oder einer Kleinstadt. Wirklich drinnen in einer Stadt will kaum jemand leben, nur 13%. Klimawandel, Pandemie, Homeoffice, der Drang nach draußen wächst. Aber ehrlich, das wäre nicht wirklich gut, wenn alle, die wollten, hier rauskämen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich gerne meine Ruhe hätte. Ich frage mich ja selbst, ob das wirklich okay ist, hier zu wohnen, so zu wohnen. Jetzt nicht neidisch werden. Eine Familie auf 2 Stockwerken, 3 Garagen und drumherum 2500 Quadratmeter Grün, Obstbäume, Gemüsegarten. Schön für mich, aber was kostet das die Natur? Und die Gesellschaft? Was macht das aus dem Einzelnen, sich hier so großräumig einzurichten?
Die Zukunft der Dörfer. Eine Lebensform in der Kritik. Ein Feature von Heiner Kiesel.
Denn in Familienhäusern geht ja auch eine Landschaftszerschneidung einher. Wir brauchen mehr Fläche und dementsprechend brauchen wir Straßen. Straßen zerschneiden die Landschaften, damit zerschneiden wir Habitate. Im Großen und Ganzen siedeln wir immer weiter raus. Wir nehmen damit den Raum für Tierarten, für Pflanzenarten, die ansonsten frei wild vorkommen würden. Das ist alles nicht besonders günstig. Da sind sich die Biologen und die Naturwissenschaftler auch weitgehend einig darüber.
Dirk Löhr ist Professor für Umweltökonomie an der Hochschule Trier.
Und ein Hobby von mir ist Bodenpolitik, auch Flächenhaushaltspolitik.
Jeden Tag werden mehr als 50 Hektar Fläche neu als Siedlungs- und Verkehrsfläche ausgewiesen. Fast die Hälfte davon gilt als versiegelt, mit negativen Auswirkungen auf das Klima und die Pflanzen- und Tierwelt. Draußen auf dem Land liefern sich viele Gemeinden einen bitteren Konkurrenzkampf. Sie versuchen, Unternehmen auf ihre großzügig eingerichteten Gewerbegebiete zu locken oder werben um neue Bürger mit günstigem Bauland. Der Traum vom Eigenheim mit Rasen drumherum.
Was wir aber sagen können, ist, dass wir auf jeden Fall beim Einfamilienhaus einen höheren Flächenverbrauch zunächst mal haben. Wir haben auch eine größere Gebäudehülle. Ja, und das bedeutet, dementsprechend geht mehr CO2 nach draußen. Tendenziell haben wir hier mit ziemlicher Sicherheit einen höheren Verbrauch, weil die Gebäudehülle größer ist. Und wir haben natürlich auch mehr graue Energie und graue Emissionen. Das bedeutet solche Emissionen, die bei der Erstellung des Baukörpers überhaupt entstanden sind.
Der flächenverzehrende Angriff auf Flora, Fauna und Klima wird durch öffentliche Gelder erst ermöglicht. Für die Verkehrsinfrastruktur, die Ver- und Entsorgung, für Bauförderungen. Absurd, die verlegten Kanalkilometer steigen, während die Bevölkerung abnimmt. Löhr will niemandem verbieten, auf dem Land zu wohnen.
Aber man sollte auch hingehen und dann die wahren Kosten, die dadurch entstehen, auch umlegen auf die Leute, die in diesen Ortschaften liegen. Da ist meines Erachtens auch ein Schlüssel für nachhaltige Siedlungsstrukturen, indem man Kostenwahrheit herstellt. Solche Siedlungen, die sind wesentlich kostenintensiver als kompakte Siedlungen. Und man sollte in die Richtung gehen, dass man das nicht subventioniert, sondern dass man im Gegenteil hingeht und versucht, hier Kostenwahrheit darzustellen.
Sein Rat, die Planung in der Fläche stärker zu koordinieren. Es wird nicht unbedingt zu viel gebaut, sagt der Umweltökonom, nur eben oft an der falschen Stelle. Orte ohne Bahnanschluss, ohne Arbeitsplätze. Löhr schlägt vor, dass Gemeinden eine Gebühr in einen Fonds einbezahlen für die Flächen, die sie als neues Bauland ausweisen. Mit dem Geld sollen dann die Gemeinden belohnt werden, die sparsamer mit Grund umgehen. Und auch die Landbewohner will er an den Kosten beteiligen. Etwa mit einer realistischen CO2-Umlage für ihre erhöhte Mobilität und die geräumige Wohnweise.
Da ist politischer Mut gefordert, vielleicht sind auch Umweltorganisationen gefordert, um einfach mal das auszusprechen, was Sache ist, dass nämlich diese Kleinteiligkeit, die wir da teilweise haben, nicht aufrechtzuerhalten ist.
Servus!
Ah, hallo!
Servus!
Servus!
Was machst du da?
Ich tue meine Hecke ein bisschen verschönern, ein bisschen schneiden.
Das ist ja ein ziemlich imposantes Gewächs.
Ja, diese Hecke, die ist richtig groß, die ist 2,50 groß und 1,50 Meter breit und geht komplett ums Haus herum. Ja, da muss man immer ein bisschen pflegen und so, damit die auch schön wächst und dicht ist.
Warum brauchst du so eine große Hecke um dein Haus?
Ja, die ist halt so, dass man will ja ein bisschen abgeschieden sein von der Nachbarschaft und insofern ist das halt auch ein Sichtschutz.
Dann will ich dich nicht weiter aufhalten.
Ja, ich muss jetzt eh weitermachen, ne? Also, servus.
Servus.
Aber es ist gerade in dem individuellen Bereich ja so, dass wenn man manche Gebiete anguckt, Steingärten, dann die dritte Garage muss noch gebaut werden. Also da passiert das ja relativ wildwüchsig, oder? Wie groß die Versiegelungsanteile an Grundstücken sind. Und dann wird natürlich die Idee des Landlebens absurd. Also wenn man sich aufs Land zurückzieht, um in einer künstlichen, nicht natürlichen Umwelt zu leben, wo man jeden Grashalm bekämpft. Also das ist ja dieses typische, sicher auch überzeichnete Bild.
Die Stadt- und Regionalplanerin Ricarda Petzold vom Deutschen Institut für Urbanistik ist sich im Klaren darüber. Solche anekdotischen Beobachtungen können auch ganz komfortabel in die Irre führen. Evidenz ist das nicht. So wie es das Eigenheim nicht gibt, gibt es eben auch nicht das Dorf. Gegenbeispiele gibt es immer. Aber das freistehende Häuschen ist schon ein klar bevorzugter Baustil auf dem Land. Und der, beobachtet Ricarda Petzold, wirkt sich auch auf das Zusammenleben aus.
Also das Ganze, darf man nie vergessen, hat auch sehr viel mit sozialer Abgrenzung zu tun. Also man bringt sich an einen Ort, der sehr homogen ist und erwartet damit, dass man ein Stück weit sich von den Problemen, sozialen Problemen der Welt entfernt.
Das Eigenheim als typisch ländliche Wohnform ist eigentlich ein Missverständnis, sagt Petzold. Es ist ein Eindringling und wirkt sich fatal aus. Man ist noch einmal isolierter. Wenn man alt ist, will man in seinem Häuschen bleiben und hofft, dass der Pflegedienst das möglich macht. Klar, jeder lobt die gute Nachbarschaft, aber wie eng ist die eigentlich, wenn man sich ein Leben lang nicht braucht, weil ja eh jeder alles hat?
Also geht es jetzt wirklich um Gespräche über den Gartenzaun? Geht es um das Ausleihen von irgendwelcher schweren Gerätschaft? Oder geht es darum, gemeinsam wirklich was zu machen und sich mit diesem Ort zu identifizieren? Oder führe ich eben ein multilokales Leben, was heißt, man zieht zwar vielleicht aufs Land, gehe aber davon aus, dass die städtische Infrastruktur natürlich weiter zu mir gehört und ein Teil von mir bleibt und den Rest der Zeit verbringe ich im Auto, um jeden zu irgendeinem wieder entfernten Ort zu bringen. Sport, Klavierunterricht.
Neubaugebiete legen sich wie eine Würgeschlange um den Ort. Sie haben die Gemüsegärten platt gemacht, wo die Leute früher gewerkelt und getratscht haben. Jeder macht alles mit dem Auto. Discounter statt Dorfbäcker. Auf der Straße triffst du kaum jemanden.
Wie gut angebunden sind eigentlich all diese Siedlungsteile an eine Ortsmitte, die ja auch eine Art Nachbarschaft. Sonst rede ich ja immer nur über diese Mikronachbarschaft. Also die nächsten 10 Einfamilienhäuser um mich rum oder die 10 Wohnhäuser um mich rum. Und kriege ich es hin, daraus eine Ortssiedlungsgemeinschaft zu formen, und worin findet die eigentlich ihren Ausdruck?
Was passiert da gerade?
Also wir haben jetzt einen Baum aus der Fichtenspitze und Kieferstamm zusammengeschäftet zu einem großen Baum, der jetzt laut Maßband 27,9 Meter hat, mit der Fahne, die 1,5 Meter raushängt, sind wir bei 29,4 Meter. Und der Baum wird jetzt eben mit Manneskraft und Schwalben eben aufgestellt.
Warum wird dieses Fest gefeiert?
Das ist quasi unser Kirchweihfest.
Oder warum wird der Baum da aufgestellt?
Ja, weil der Baum quasi als Symbol dargestellt wird. Und so wird es eben von Generation zu Generation weitergeführt, dass die Tradition eben erhalten bleibt. Und so wird eben die Tradition alle 10 Jahre weitergeben.
Ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Nordhessen und ich sage heute, dieses Dorf in Nordhessen war in den 50er Jahren näher am Mittelalter dran als an unserer heutigen Situation. Das war ein Dorf, das war wirklich noch landwirtschaftlich geprägt. Viele Bauernhöfe hatten noch eigene Brunnen, weil sie wollten eigenständig bleiben. Es war ein Dorf, wo natürlich eine ausgeprägte soziale Kontrolle existierte. Ich war der Pfarrerssohn. Direkt neben dem Pfarrhaus lag die Schule, Klassen 1 bis 4 in einem Raum und Klassen 5 bis 7 im anderen Raum. Das sind Verhältnisse, wie man sie sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen kann.
Wie viel Landleben steckt eigentlich heute überhaupt noch im Dorf? Wann hat es begonnen, daraus zu verschwinden? Werner Betzing schaut zurück.
Ich war 20 Jahre lang Professor für Kulturgeographie an der Universität Erlangen-Nürnberg und einer meiner Schwerpunkte war der ländliche Raum.
Der Geograf beschreibt das ländliche Leben als lange stabiles Daseinskonzept mit einem historisch gesehen jähen Absturz. Eigentlich hatte das Leben auf dem Land alles längst verwirklicht, was sich progressive Denker aus ökologischen und sozialen Zirkeln als zukunftsfähig vorstellen. Leben und Arbeiten am selben Ort. Generationenübergreifende Wohngemeinschaften, ein hohes Bewusstsein für die Kreisläufe des Wirtschaftens und die gemeinschaftliche Verantwortung für den Lebensraum. Kurzum, Gemeinschaft statt Individualismus. Das lief Jahrtausende gut.
Früher in der vorindustriellen Gesellschaft haben ja im Prinzip 80% der Menschen auf dem Land gelebt und das Landleben war die Basis, dass von den Überschüssen des Landes die Menschen in den Städten wohnen können. Mit der industriellen Revolution wurde diese Basis des menschlichen Lebens, die 10.000 Jahre lang Bestand hatte, auf einmal praktisch entwertet.
200 Jahre haben gereicht, um die Strukturen grundlegend zu verändern. Die Städte zogen immer mehr Menschen und Funktionen an sich. Die frühere Diversität des Wirtschaftens auf dem Land wird zunehmend verengt auf den Agrarsektor, der zugleich immer weniger Menschen beschäftigt. Während die Städte blühen, bleibt das Land wirtschaftlich zurück. Weil die Menschen, die in die Stadt gehen, oft aktive und innovative Personen sind, so beschreibt es Betzing in seiner Monographie über das Landleben, werden dadurch die Dorfgemeinschaften geschwächt. Sie verlieren an Vitalität. Die, die geblieben sind, halten verbissen an ihren Traditionen fest, begreifen sich als ländlich, weil sie noch einen kleinen Acker und eine Motorsäge haben. Aber sie arbeiten in der Stadt, kaufen bei Amazon und verkleiden sich mit Lederhosen und Dirndl für das Kirchweihgelager.
Also wenn wir die Entwicklung der letzten 20 Jahre in die Zukunft fortschreiben, dann müssen wir ganz klar sagen, die Bevölkerung im ländlichen Raum wird weiter spürbar abnehmen. Die Städte werden weiter noch voller werden. Wie das gehen soll, weiß zurzeit keiner. Aber das ist die Entwicklung, wenn man sie einfach fortschreibt, wie die letzten 20 Jahre waren.
Auf dem Land und vom Land leben, Diese enge Beziehung ist lange vorbei. Ersetzt durch eine tiefe Verbindung mit dem eigenen Auto, das einem den zersplitterten Alltag überhaupt erst möglich macht. Gebiets- und Verwaltungsreformen sowie die Straffung der öffentlichen Versorgung tun ihr Übriges, die Bindung an den Wohnort unverbindlich zu machen.
Auf der einen Seite ist die Verwaltung spezialisierter geworden, effektiver geworden, auch kostengünstiger geworden. Aber auf der anderen Seite ist die unterste Ebene Politik von den Bürgern weggerückt. Früher kannte jeder den Bürgermeister, man traf sich in der Kneipe. Heute muss man beim Bürgermeister einen Termin vor 4 Wochen vorher machen, um überhaupt mit ihm ins Gespräch zu kommen. Das heißt, eine Spezialisierung, die verbunden war mit mangelnder Bürgernähe.
Werner Betzing sieht viele Probleme in der bisherigen Entwicklung. Er fragt sich, wie man dem Leben auf dem Dorf wieder mehr Sinn geben kann. Denn der Kulturgeograf ist davon überzeugt, dass es funktionierende Dörfer braucht.
Ich bin der Meinung, dass die heutige Welt dem Menschen immer fremder wird und dass der Begriff Heimat heute extrem wichtig wird, aber nicht in einem konservativen Sinne. Heimat nach dem Motto, das Feste, das Herkömmliche, die Hierarchie von früher, wo der Pfarrer und der Tierarzt und der Bürgermeister das Sagen im Dorf gehabt haben, sondern Heimat als eine Welt, in der man sich wiedererkennt, in der man selber aktiv ist, die man selber mitbestimmt von unten, wo die Bürger eines Dorfes, die Dörfler, das Dorfleben gestalten und sich vor Ort verantwortlich fühlen und auf diese Weise die Entwicklung übernehmen und nicht alles nur passiv dem Staat oder irgendwelchen Autoritäten überlassen.
Ich bin in einem Dorf geboren, also wir hatten 400 Einwohner, jeder hat jeden gekannt. Es war landwirtschaftlich geprägt und mein Lois 2 Kilometer weg. Und wenn ich mit meiner Mutter zum Einkaufen durfte, dann habe ich echt das Gefühl gehabt, ich bin in New York. Ja. Also für mich als Kind unheimlich schön. Und mein Vater hat auch seine Sachen besorgen können. Er war Schneider, es gab hier eine Nähmaschinen-Reparaturannahme. Also das war alles hier, also man hat alles bekommen. Der dörfliche Charakter hat sich verändert, die Landwirtschaft ist nicht mehr weitergeführt worden. Es kam auch bei mir, das Einzige war, also man muss in die Schule gehen, man muss studieren, man muss einfach schauen, dass man einen guten Job hat. Ne? Und dann sind halt so Ortschaften dann auch mehr oder weniger zu Schlaforten geworden. Ja, also.
Imaginationen sind eine eigene Art von Bestand in der Welt. Also es gibt nicht nur die Dinge, die wir sozusagen anfassen können, sondern es gibt eben Bilder von diesen Dingen. Und die haben sozusagen ihren eigenen Stellenwert, die haben ihre eigene Objektivität und ihre eigene Wirklichkeit. So sind wir Menschen, dass wir zwischen den Dingen und den Bildern von ihnen ein bisschen Verbindungen schaffen und eben entsprechend nach beiden Seiten hin uns auch orientieren können.
Was ist eigentlich ein Dorf, der ländliche Raum? Die Meinungen darüber gehen auseinander. Gehört der Stadtrand dazu? Geht es um die Bevölkerungsdichte? Wo ist die Grenze zwischen Stadt und Land? Leben jetzt 60% oder nur 30% der Deutschen auf dem Land? Warum sind Bilder vom ländlichen Leben so anrührend? Warum hat praktisch jeder eine Meinung dazu, auch wenn er gar nicht dort lebt? Das Thema wird ausdauernd und immer neu verhandelt. Werner Nell hat sich irgendwann gefragt, woher es seine Kraft hat, seine Emotion schöpft. Nicht nur bei uns, in allen Kulturen der Welt. Nell lehrt vergleichende Literaturwissenschaft an der Queen's University in Kingston, Kanada.
Meine Spur war eigentlich die gewesen, zu überlegen, wie viel Anteil an Bauerngesellschaften steckt eigentlich in dieser modernen Welt und ein Teil auch der Verwerfungen, ein Teil der Aufregung und ein Teil der Schwierigkeiten, die Moderne hat, erkläre ich mir aus der Perspektive heraus, dass über 12.000 Jahre hinweg die Menschen in irgendeiner Art und Weise in agrarischen Zusammenhängen, in ländlichen Zusammenhängen gelebt haben.
Die Moderne hat einen Bruch mit dieser lebendigen Verbindung verursacht. Die Moderne, das ist Fortschritt und Individualität. Ihr Ort ist die Stadt, der Raum der Ideen. Das Dorf wird konsequenterweise zum Gegenpart abgewertet, Rückständigkeit und Provinzialität. Allerdings nicht nur, denn gleichzeitig wächst eine Sehnsucht für das Landleben, Dem Ort, der in unserer Vorstellung verschont bleibt von der engen Taktung und Zwangsläufigkeit unserer Zeit.
Die Vorstellung, dass ein Mensch ein Interesse daran hat, irgendwie in überschaubaren Nahräumen zu leben, also in einer bestimmten Nähe, den Eindruck zu haben, hier bin ich beteiligt, hier werde ich auch gefragt und hier kann ich auch etwas gestalten. Das ist ein zentraler Punkt. Ein zweiter Punkt ist, der Mensch ist ein Naturwesen und so gelagert sind, dass wir Natur als einen Anziehungsfaktor sehen können. Auch das verbinden die Leute mit dem Land. Ein weiterer Faktor ist dann eben auch die Vorstellung zu denken, hier bin ich ein bisschen selbstständiger, beispielsweise was Handwerk angeht, was irgendwie Gemüse, Nahrungsmittelproduktion angeht und so weiter. Also das sind alles Dinge, die auch in der Stadt gelebt werden können, die aber ihre Bildkraft vom Land her nehmen.
Kunst, Literatur und Film greifen gerne auf die Bilderwelt des Landlebens zurück. Stadt, Land. Wo ist das gute Leben möglich? Was macht das Menschsein aus? Das sind Fragen, die plastisch vor einem pittoresken Hintergrund verhandelt werden. Der Mensch zurückgeworfen in seinen ursprünglichen Kontext. Konflikte werden dort brachialer ausgetragen, die Distanzen zwischen den konträren Lebensräumen neu vermessen. Immer wieder.
Das will ich Ihnen noch kurz zeigen. Das ist die alte Schlosserei. Früher voll war mit metallbearbeitenden Maschinen. Da hinten ist noch der Kamin von der Esse, von der Schmiede. Das ist jetzt ein Gebäude, wo wir auch uns vorstellen können, dass hier mal eine Bürgerhalle entstehen kann, die Menschen zusammenbringt. Und das Einzige, was uns da noch fehlt, ist eine Finanzierung dafür. Aber irgendwann, bin ich überzeugt, wird es auch hierfür eine Finanzierung geben. Diese Halle wird sich dann direkt in Nachbarschaft zu dem Park befinden, wo wir jetzt mal durchgehen können.
Es wird eine Menge aufgewendet, die Ressource Land zu pflegen. Die Ausgaben für die Infrastruktur werden flankiert von einer Unzahl von Fördermaßnahmen. Nicht wenige Gemeinden haben extra Mitarbeitende, um ja kein Programm zu verpassen. Wirtschaftsnahe Thinktanks stört der Aufwand. Die Bertelsmann Stiftung ist so einer. In einer von ihr in Auftrag gegebenen Studie des Instituts für Landes- und Stadtentwicklungsforschung wird angeregt, sich vom Prinzip der gleichwertigen Lebensverhältnisse zu verabschieden. Die Menschen in abgelegenen Gebieten sollen selbst sehen, wie sie dort zurechtkommen. Sie müssen ja nicht in diesen Selbstverantwortungsräumen leben. Vielleicht wird es Zeit, den ländlichen Raum einmal nicht als Problem zu sehen.
Das ist eine der klassischen Diskussionen, wo es um Geld geht und die Frage, und jetzt wirklich in Anführungsstrichen, müssen wir jede Milchkanne erschließen?
Tobias Schiller leitet den Lehrstuhl für Regionalentwicklung an der Universität Erlangen-Nürnberg. Er verfolgt die Diskussion über die Erhaltungswürdigkeit ländlicher Lebensformen mit einigem Befremden. Die Fragestellung ist für ihn abwegig. Darauf, dass wir als Gesellschaft ein gutes Leben, egal wo in Deutschland, ermöglichen, haben wir uns ja verständigt. Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse steht im Grundgesetz. Meint, die Leute sollen da eine Chance auf ihr Glück haben, wo sie wollen.
Ich würde wirklich den ländlichen Raum aus dieser Verteidigungshaltung befreien wollen. Also natürlich gibt es ganz hochgradige Subventionsempfangsgebiete und da muss man am Ende des Tages schon schauen, wollen wir das wirklich? Aber wir haben einfach ganz viele starke Räume, wo ich doch gar nicht drüber nachdenken muss, ob das okay ist, dass die gibt oder nicht. Also wenn ich hier an die florierenden Gebiete Mittel- oder Oberfrankens denke oder auch in Baden-Württemberg oder im Siegerland, also diese ganzen Gebiete, wo alles floriert und funktioniert, warum sollte man sich die Frage stellen, was haben wir davon, dass die gibt?
Der Geograf betont, dass die ländlichen Regionen Deutschlands im internationalen Vergleich ziemlich gut dastehen. Anderswo orientieren sich Unternehmen viel stärker auf die Metropolen. Das Land bleibt der Agrarindustrie überlassen und benötigt nur noch wenige Bewohner. In Deutschland dagegen, sagt Tobias Schiller, haben sich multifunktionale Räume gebildet, in denen vielfältig gelebt und gearbeitet werden kann.
Ich glaube, dass die Heterogenität bleibt tatsächlich. Es wird nicht das Sterben des ländlichen Raumes geben. Ich glaube aber auch nicht an die große, allumfassende Renaissance. Ich glaube daran, dass es facettenhaft bleibt und dass es manchmal Entwicklungen gibt, wo wirklich einzelne Bürgermeister, einzelne Initiativen den Unterschied machen können. Das ist das eine, was ich sicher sehe.
Erzählen Sie ein bisschen über das, was wir sehen.
Wir gehen jetzt gerade in das Gelände rein, in der großen Eingangsstraße und auf der linken Seite sehen wir die denkmalgeschützte Halle. Da kam früher der Rohstoff an, das ist die alte Baumwollhalle und dahinter befindet sich die alte Weberei.
Robert Bosch ist vielleicht einer von den Kommunalpolitikern, die einen Unterschied machen. Er ist Bürgermeister des oberfränkischen Ortes Mainleus, 6.500 Einwohner in 42 Gemeindeteilen Nordbayern. Bosch führt über eine 14 Hektar große Industriebrache das ehemalige Spinnereigelände. Er hat als Jugendlicher hier gejobbt, Lüftungsschächte gereinigt.
Ja, und das habe ich dreimal gemacht und habe immer noch den Geruch in Erinnerung von damals.
Laster transportieren Schutt ab. Hier soll die ländliche Zukunft entstehen.
Wir sind gut angebunden mit unserem Gelände. Der Bahnhof ist nebendran. Der Bahnhof war ja auch der Grund, weshalb sich die Textilproduktion hier niedergelassen hat. Und der Bahnhof ist auch unser Tor zur Welt. Wir liegen mitten in Oberfranken. Und mit einer Reise von einer Stunde können Sie schon in Nürnberg landen, von uns aus oder auch umgekehrt. Und von daher kann der Einzugsbereich wirklich sehr groß sein.
30 Millionen Euro sollen investiert werden, fast alles Fördermittel.
Also das Optimale ist natürlich, wenn Sie hier leben auf dem Gelände und hier arbeiten können. Das ist auch der urbane Gedanke, den wir verfolgen, weil wir hier was schaffen wollen, wo viele Nutzungen in einem begrenzten, möglichst zusammenhängenden Raum unterzubringen sind. Das ist ja auch in der Stadt so. Und wir versuchen das auf dieser Industriebrache. Und ein Stück weit ist ja auch das, was der Freistaat Bayern mit dem Projekt Landstadt, wo wir eine von 10 Modellkommunen geworden sind in Bayern, verfolgt. Nämlich, dass man die Vorzüge des Stadtlebens auf dem Land versucht zu verwirklichen.
Bosch läuft die geteerte Hauptachse des Geländes entlang. Rechts die Schlosserei, in der er sich eine Bürgerhalle wünscht. Er hat den Charme alter Ziegelmauern entdeckt, sagt er. Früher hatte er da eher an Abriss gedacht. Weiter vorne links der Bereich, in dem Wohnungen entstehen sollen. Nicht das übliche Eigenheimparadies, sondern miteinander verbundene offene Wohneinheiten. Damit haben sie in Mainleus schon experimentiert.
Und dieses nachbarschaftliche Wohnen und also dieses soziale Wohnen, das wollen auch wir hier vorsehen, sodass sich nicht jede Wohneinheit einzeln abschottet. Privater Raum muss es geben, das ist ja auch der Sinn einer Wohnung, aber es soll schon so sein, dass jeder, wenn er möchte, auch den Kontakt knüpfen kann zu demjenigen, der neben einem ist. Und das ist auch eine große Antwort auf unsere Zeit, denke ich, sicher auch auf die sich veränderten Familienverhältnisse, dass wir nachbarschaftliches, soziales Wohnen fördern wollen. Und es äußert sich dann eben auch in der baulichen Anordnung von solchen Wohnungen.
Er hat viel gelernt, sagt Bosch. Und für einen CSU-Politiker vom Land überrascht er mit seiner Begeisterung für Ideen, über die sie sonst nur in den Städten debattieren, auch wenn sie das Land genauso nötig hat.
Und jetzt gleich setzen wir den ersten Schritt ins Wasser, weil wo wir jetzt laufen, wird künftig die Wasserfläche sein.
Eine Wasserfläche?
Eine Wasserfläche, also der See, der hier an die Promenade angrenzt und auf der anderen Seite dann in Richtung Park sich ausweitet. Und auf diese Parkfläche möchte ich jetzt mal mit Ihnen gehen.
Schwammstadt heißt das Konzept. Ein See soll hier entstehen, das Niederschlagswasser sammeln, speichern und in den heißen Sommermonaten das Mikroklima angenehmer machen. Ein See zur Erholung, der auch noch den Park drumherum bewässert. 60.000 Quadratmeter werden entsiegelt. Nachhaltig und ökologisch sollen die Menschen hier leben, ungestört von Autos. Die müssen draußen bleiben. Und wozu sollte man die auch brauchen, wenn hier alles wieder beisammen ist? Wohnen, Arbeiten, Kultur und Konsum.
Ja, so wie vor 50, 60 Jahren. Da haben ja nämlich Bürger erzählt aus unserer Gemeinde, man hat in den 60er Jahren hier in Mainleus alles bekommen in den Geschäften. Also man muss sich vorstellen, da war natürlich auch der Betrieb hier mit tausenden Mitarbeitern jeden Tag gefüllt, hatte dreimal am Tag Schichtwechsel. Und im ganzen Ort gab es für jeden Bedarf, für jeden Lebensbereich gab es ein Geschäft, gab es einen Einzelhandel. Und das ist das Ideal, dem wir uns wieder annähern wollen, dass wir wieder eine lokale Versorgung haben. Vom kleinen Tante-Emma-Laden bis zum idealerweise Kleidergeschäft.
Am Ende des Baugeländes führt Bosch auf einen kleinen Hügel. Er blickt über alte, heruntergekommene Backsteinbauten, Schuttberge und freigelegte Flächen. Er weiß, wie Eigenheimsiedlungen, das Auto und die Zerrissenheit des Alltags eine Gemeinde zermürben. Hier soll es anders werden.
Und ein Stück weit glaube ich, dass wir auch ein bisschen einen Weg aufzeigen, wie man es in der Zukunft gut machen kann, vielleicht besser machen kann. Wir müssen manches jetzt korrigieren und können vieles jetzt aber dadurch auch wieder besser machen.
Die Zukunft der Dörfer. Eine Lebensform in der Kritik. Ein Feature von Heiner Kiesel. Er sprach Tonio Arango. Ton Hermann Leppich. Regie Frank Mehrfort. Redaktion Martin Meyer.